Dritte Betrachtung, christliche Armut. Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihn allein dienen. Die dritte Versuchung Christi stellte den endgültigen, unwiderrufbaren Sieg des Erlösers über die Macht des Bösen dar. Zugleich führt sie uns in das Tiefste der Gesinnung Christi, in jene Tiefe, die restlos und deshalb auch schutzlos gelebtes menschliches Sein bedeutet. Was will der Bericht damit andeuten, dass Christus auf einen hohen Berg entrückt wird, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit sieht und dass der Versucher ihm sagt: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst? Wozu wollte der Versucher den Gottmenschen, der ja alles besaß, was an Herrlichkeit, Schönheit und Herrschergröße überhaupt in unserer Welt existiert, verleiten? Auserwählung der Armen. Christi Geist wird nach langem Fasten heller, feiner und fühliger, strömt gleichsam über die Grenzen des eigenen Selbst hinaus, begibt sich in das Gefährliche, Drohende und Schwebende. In solchen Augenblicken tritt im Geist eine seltsame Wandlung ein. Es fängt an, heller zu werden in der Seele. Das Gemüt scheint in einer Leere dahin zu schweben, nichts mehr ist in Sicht. Nur ein leuchtender Abgrund innerhalb des Geistes. Man fühlt sich in einem weiten Raum, in einer anderen Art von Raum. Der Geist ist ins Freie gelangt und ein Empfinden existenzieller Gelöstheit steigt empor. In dieser Empfindung ist die Versuchung bereits gegenwärtig. Da lauert die Gefahr. Eine Höhe des Daseins wird erreicht, die im Bewusstsein des Menschen zugleich zur Höhe der Welt wird. Man überschaut innerlich mit einem einzigen Blick die Schöpfung, den Reichtum der Welt, erlebt die Größe des eigenen Herzens. Der Geist empfindet die Macht des Umfassens und des Besitzens. Er fühlt sich als Herrscher der Welt. Wenn all das mit dem Geist Christi, mit dem lebendigsten aller Herzen, das je geschlagen hat, geschieht, dann können wir, Menschen der Gebrochenheit, nur erahnen, welche Herrschergröße in ihm erwachte. Die ganze Welt lag vor seinen Füßen. Dennoch wies Christus dieses Gefühl als Versuchung zurück. Er begab sich von dieser Höhe des Empfindens in die Kümmerlichkeit der kleinen Leute, in das Graue, Zwielichtige und Staubige unserer Existenz. In dieser Welt der Armen wollte er leben und in dieser Kleinheit leuchtend bekunden, was die Liebe, wenn sie über alle Vorbehalte hinweggeht. Er wollte ein Zeuge bedingungslosen Wagens, Duldens und Vollbringens sein. Deshalb kam er zurück zur Armut unserer Welt. Alles andere wäre Verrat am Reiche Gottes gewesen. Es gibt verschiedene Gründe für die Auserwählung der Armen durch Christus. Sie sind nicht gleichrangig, dennoch bestimmen sie alle zusammen die Entscheidung Christi für die Armut. Zunächst die geschichtliche Tatsache. Das Land, wo Christus geboren wurde, war ein magerer Boden. Es war die Heimat der Armen und der Bedrückten. Gedemütigte und gebeugte Menschen lebten dort. Gott nahm sie unter seinen Schutz. Sie bekamen besondere Rechte zugesichert, Trauben und Ehrennachlese und anderes mehr. Die Propheten haben die Reichen oft ermahnt, die Arbeiter täglich zu entlohnen, keinen Zins von ihren Brüdern zu fordern, eine Ordnung der Gerechtigkeit innerhalb des Volkes aufrecht zu erhalten, das von einem Armen abgenommene Pfand nicht zu behalten. Niemals wird es an Armen fehlen in deinem Land, ich aber gebiete dir, öffne deine Hand für deinen bedürftigen Bruder. Der Begriff Armut erfuhr im Verlaufe der Zeit eine Übertragung ins Geistige. Von nun an ist sie die innere Haltung jener, die sich Gott ergeben haben und in einem Zustand restloser Angewiesenheit auf Gott wissen. Hier vollzieht sich ein Übergang vom Soziologischen ins Religiöse. In der Ohnmacht des Exils wird dann das ganze Volk arm. Von da an sind die Armen Jahwes, jenes erlesene Israel, das in unsäglichen Nöten im fremden Land geworden ist. Gott hat diese Menschen gleichsam in die Enge getrieben. Darin wurde ihr Bewusstsein für die wesentlichen Einsichten des Seins wach. Offensein für Gott, Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, rückhaltlose Hingabe. Es entstand die heilige Unscheinbarkeit, besser der Heilige der Unscheinbarkeit, der stille Mensch, dessen Existenz in der Hingabe an Gottes Vorsehung besteht. Das Herz wird stumm, das Alltägliche wird geduldig ertragen, der Wille Gottes wird erfüllt und zwar so, wie die Liebe getan sein will, gern. Überwindung, Entsagung und Mut beherrschen die Stimmung der Existenz. Solche Menschen fühlen sich miteinander verbunden in einer Haltung, die einfach nackter Glaube ist. In den Psalmen findet diese Gesinnung ihren Niederschlag in Zwiegesprächen mit Gott. Aus diesem Erlebnis entstand das geistige Israel und damit eine Unterströmung der Heilsgeschichte. Persönliche Vorliebe, Bequemlichkeit und Genuss bedeuten für solche Menschen nur wenig. Im Grunde gilt nur eins: die Reinheit der Liebe ohne vorbedachtes System. Hinter Gedanken, Nebenansichten und Unredlichkeiten der Existenz sterben ab. Diese Menschen hoffen gemeinsam auf das Kommen von jemand, der aus ihren Reihen hervorgeht und ihre Armut zur Grundhaltung der Existenz erheben wird. Menschen solcher Gesinnung haben auf Christus gewartet, sich auf seine Ankunft vorbereitet. Ihr Armsein war die Aussichtslosigkeit, ein Übermaß an Bedrängnis, Arbeit und Unterdrückung. Nirgends helfende Liebe, nirgends ein Licht, nirgends eine Möglichkeit, sich zu schützen, nirgends ein Weg ins Freie. Sie waren der Armut völlig ausgeliefert. Ihr Schicksal war hoffnungslos. Sie standen stumm vor ihrem armen Leben, vor dem Geheimnis des Absoluten und der Not menschlichen Seins. Gott, mein Herz erhebt sich nicht mehr. Ich bin nicht hochmütig. Ich gehe nicht um mit großen Plänen, mit Dingen, die zu hoch sind für mich. Ich beruhigte und beschwichtigte meine Seele, gleich einem entwöhnten Kinde, das an der Brust seiner Mutter liegt, so ruht meine Seele in mir. Die armen Jahwes waren Menschen, die ein geheimnisvolles Gesetz Gottes dazu bestimmt hat, mit all ihren Sorgen und mit all ihrem Leid aus dieser Welt spurlos zu verschwinden, als hätte es sie nie gegeben, um uns nur eine Ahnung ihrer inneren Größe zu hinterlassen. Aus dem Dunklen ihres Daseins wurden sie in das Größere, das sie erwartet haben, aufgelöst. Gerade in ihrer Hoffnungslosigkeit erlebten sie Gott am eindrucksvollsten. Sie wollten ihrem Geschick nicht mehr entgehen. Was geschieht aber mit einem Menschen, der in der Hoffnungslosigkeit hoffend ausharrt? Sein Wesen erstarkt, ein Heiliges wird in ihm offenkundig. Ein solcher Mensch hat wirklich nichts mehr zu verlieren. Er ist bereit, alles hinzugeben, woran er hängt. Es ist seltsam, was da vor sich geht. Ein ruhiges Tun der Wahrheit, ohne Scheinwerk. Nichts fällt auf. Man bemerkt nichts Besonderes. Keine außerordentliche Persönlichkeit entsteht. Man spricht nicht von Sensation. Der Mensch tritt zurück und wird unscheinbar. Hier herrscht nur Einfachheit, Verantwortung, Abstand von den Dingen, Selbstüberwindung und Stille. Unter dem schweren Zwang der Welt entsteht ein Mensch, der einen Ausweg gefunden hat in der Hingabe an Gott. Die Grundstruktur jener Haltung, die wir Armut im Geiste nennen, wurde von Isaias folgendermaßen beschrieben: Gedenket nicht der vorigen Dinge, vertieft euch nicht in das Alte. Siehe, ich mache Neues, jetzt kommt es ans Licht. Vernehmet ihr es nicht? Einen Weg mache ich durch die Einöde und Ströme in der Wüste. In der geistigen Armut ereignet sich Befreiung. Ein solcher Mensch, einer, der die vom Propheten entworfene Einstellung zum Dasein in den Alltag hinein verwirklicht, lebt schon im endgültigen Neusein. Er ist keinem Alten, keiner der vorigen Dinge, keinem zeitbedingten Menschenbild, keinem denkerischen Ausdruckssystem und keiner sozialen Schicht unlösbar verpflichtet. Sein Wesen ist schöpferisch, das ganze Leben umarmend und offen. Die Macht des Alten wirkt in uns vor allem als Schuld weiter. Deshalb versucht der arme Jahwes, seine Vergangenheit immer neu in einer befreienden Reue. Er ist beherrscht von der Ruhelosigkeit des ihm als Verheißung entgegenströmenden Absoluten, eines Gottes, der sich mit unserer Welt nicht zufrieden geben kann, solange sie nicht in eine neue Erde und in einen neuen Himmel umgewandelt ist. Dieses Sich-Hineinleben in eine radikale Neuheit ist ein Grundmotiv der Offenbarung. Die Wege Gottes mit den Menschen beginnen bei einem uralten Mann, Abraham, und bei dessen alter und gebrechlicher Frau, die beim Gedanken, ein Kind zu gebären, laut herauslacht. Im Alten Testament finden wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum eine kindliche Gestalt, sondern lauter weise, erfahrene und tüchtige Männer. All diese Wege Gottes münden schließlich bei einem Kind, das man in einen Futtertrog gelegt hat, das dann als Jüngling, weiter hat Christus es nicht gebracht, die Kinder geliebt und sie als Vorbild hingestellt hat, dass als ein junger Mann starb. Dass Gott jung sein kann, ist die erste und grundlegende Offenbarung des neuen Bundes. Unser Gott ist jung, er kennt keine Gewöhnung. Deshalb gibt es für die biblische Existenz keine erledigten Angelegenheiten und keine definitiv eroberten Stellungen. In unserem Leben wird alles ständig in Frage gestellt. Gott lässt sich nicht überrumpeln. Sein Geist weht, wo er will. Das ist die Quelle unseres Vertrauens, aber auch unserer Unruhe. Sein Ruf an uns ertönt in jedem Augenblick neu. Das Jetzt ist eine heilsgeschichtliche Größe. In der jeweiligen Gegenwart gibt uns Gott seine Gnade, die deshalb jeweilig anders und neu gestaltet ist. Die Gegenwart ist immer Kairos, eine Zeit der Gnade, die eine einmalige und nie wiederkehrende Gelegenheit bietet, das unendliche Geheimnis Gottes als Lebensauftrag zu erfahren. Heiligkeit besteht demnach im Grunde in einer ständigen Bereitschaft, die Stimme Gottes aus den Ereignissen des eigenen Lebens, aus unserer mitmenschlichen Situation und aus der Geschichte herauszuhören. Der Mensch muss sich bereithalten für das ihm im jeweiligen Augenblick von Gott zugedachte Heil. Wohl ist unser Alltag, wie Isaias es andeutet, eine Wüste. Gott scheint unaufhörlich abwesend zu sein. Doch haben wir die Sicherheit. Gott ist treu. Er wird euch nicht über eure Kraft versucht sein lassen, sondern wird mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, dass ihr sie zu tragen vermöget. Es gibt immer einen Weg. Gott hat die Ströme der Gnade, die Ströme seines Geistes in unsere Wüstenwelt ausgegossen. Er selber sprach von seiner Gnade im Bild des neuen Weines, den man nicht in alte Schläuche füllen soll. In der Menschwerdung Gottes brach etwas so Gewaltiges, Urmächtiges in unser Leben ein, dass es alle bisherigen Formen sprengte und sie heute noch immer sprengt. Es gärt ständig in unserer Welt und in unserem Leben. Ströme wollen hervorbrechen in der Wüste. Die Kirchenväter werden nicht müde, über die Umformung, Umwandlung, Verwandlung und Erneuerung der Welt zu sprechen. In ihrer entscheidenden Tiefe wird die Welt unaufhörlich in Himmel umgewandelt. Die ganze Schöpfung, die erlöste Menschheit, der ganze Reichtum unseres Weltgebildes, das All werden im Himmel auf Gott hin durchsichtig. Gott wird einmal für uns alles in allem werden, so dass wir außer ihm auf nichts mehr angewiesen sind und deshalb auch endgültig arm sein können. Unsere Welt, unser kleines Leben ist noch eine Wüste. Die Ströme der endgültigen Umwandlung fließen aber bereits unter dem Sand. Sie werden hervorbrechen und unsere Wüste wird erblühen in ewiger Schönheit. Dies ist die Verheißung, die Gott durch den Propheten allen geistig Armen gegeben hat. Im schlichten Entgegennehmen ausweglosen Schicksals aus Gottes Hand ereignet sich innerer Umbruch aus dem eigenen Willen in die Liebe Gottes. Der Mensch erleidet das Leben mit all seiner Aussichtslosigkeit und findet darin seinen barmherzigen Gott. Er führt seine eigene Existenz in der Haltung der geistigen Armut auf das Wesentliche des Menschseins zurück. Auf die Hoffnung, die Hingabe, auf das Geborgensein in Gott. Er wehrt sich nicht mehr, sondern nimmt das Schicksal an. Ein inneres Gesammeltsein ist da, eine Kraft unbewusster Freiheit. Solche Menschen harrten auf den Erlöser. In ihnen verdichtete sich die Empfänglichkeit der Schöpfung. Als Übergang vom Alten zum Neuen steht eine schlichte Frau da. In ihr ereignet sich geistige Armut in ihrer Vollkommenheit. Das Lied, das aus ihrer Seele im Jubel der Aufgebrochenheit zu Gott emporstieg, ist das Gesang aller Armen der Welt, das Magnificat. Hoch erhebt meine Seele den Herrn, in Gott meinem Heiland jubelt mein Geist. Er hat in Gnaden geschaut auf seine niedrige Magd. Von nun an nennen mich selig alle Geschlechter. Großes hat der Gewaltige an mir getan. Heilig sein Name. Sein Erbarmen währt von Geschlecht zu Geschlecht über jenen, welche ihn fürchten. Niedrige hat er erhoben und Hungernde mit Gütern erfüllt, Reiche aber gehen lassen mit leeren Händen. Menschen, die in der Ehrlichkeit ihrer Seele solches aussprechen konnten, durfte Christus nicht allein lassen. Milde Christi. Christus hat zwar auch äußerlich Armut auf sich genommen. Die leibseelische Entbehrung war aber für ihn kein Lebenszweck. Die Armen hat er deshalb und insofern hochgeschätzt, weil und indem sie fähig waren, das Unverdiente, Unerwartete zu empfangen. Als er starb, hat er nichts hinterlassen und trotzdem beerdigte man ihn in einem prächtigen Grab. Seine Armut lässt sich nicht in soziologische Begriffe fassen. Sie war ein Lob der Freiheit. Sie war sein göttliches Sein. Hier müssen wir in das Geheimnis des Gottseins tiefer eindringen. Gott selber ist arm. Er besitzt nichts und ist deshalb auf nichts angewiesen. Sein Wesen besteht rein aus sich selbst. Gott ist ärmer, als ein Mensch es je sein kann. Die Armut Gottes ist aber nur die Offenbarung der Seinsfülle des Absoluten. Gott hat nichts, weil er alles ist. Er hat nicht das Sein, sondern ist es. Er hat keine Kraft, sondern ist sie. Er braucht in seinem ewigen Wesen keine äußeren Stützen. Er selber ist Grund von allem, was er ist und was er tut. Gott ist arm, weil er Gott ist, weil er die Seinsfülle nicht besitzt, sondern sie ist. Wenn wir das Evangelium von Johannes meditieren, erleben wir ein Erschütterndes. Das Bild eines innerlich armen Menschen wird da geschildert, die Gestalt eines milden Mannes. Er nimmt alles an, schätzt jedes Geschenk hoch, hat aber keine Angst, es zu verlieren. Er bemüht sich auch nicht, Reichtümer zu erwerben. Er ist frei. Nichts gehört ihm, nicht einmal seine Zukunft, sein Leben, seine Gedanken, seine Freunde, sein Werk und seine Pläne. Von niemandem und von nichts außer Gott ist er abhängig. Er selbst gehört nicht sich selber. Er ist ganz in Gott hineingerissen. Wenn man diese Haltung Christi betend bedenkt, sie dem Gemüt nahe kommen lässt, erlebt man, was es heißt, intensiv gelebt zu haben. Die Existenz Christi war restlos von der Not der anderen in Anspruch genommen und deshalb ihrer eigenen Verfügung beraubt. Er war für die anderen da, der Unmittelbarkeit des Augenblicks, den Sorgen der Menschen ausgeliefert. das Geltenlassen der fremden Existenz und die schöpferische Gegenwart beherrschten sein Leben. Durch seine milde Geduld erweckte er die anderen zum vollen Sein. Vor allem jene Texte des Evangeliums sollten hier bedacht werden, die darüber berichten, wie Christus bei den anderen war. Seine Gegenwart war unaufdringlich. Alle konnten ihm über ihre Not sprechen. Die Samaritanerin, Nikodemus, die Bedrängten, die Kinder. Niemand war für ihn bedeutungslos. Er nahm alle auf, blickte alle an. Sein Zuhören, seine Empfänglichkeit für das fremde Sein, war die Annahme menschlicher Hinfälligkeit und ein Geltenlassen fremder Existenz. Diese innerlich gelöste Haltung kommt auch in anderen Berichten des Evangeliums klar zum Ausdruck. Zu den Aposteln, die er aussandte, das Reich Gottes zu verkünden, sprach Christus: Nehmet nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. So zogen sie aus und wanderten durch die Dörfer, um überall frohe Botschaft zu verkünden. Lukas beschreibt den täglichen Umgang Christi mit den Menschen in einer Forderung an einen Gastgeber. Wenn du ein Gastmahl zu Mittag oder zu Abend geben willst, so lade nicht deine Freunde, deine Geschwister, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und so würde dir Gleiches mit Gleichem vergolten. Sondern, wenn du ein Gastmahl geben willst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Selig wirst du sein, weil diese nicht die Möglichkeit haben, es dir zu vergelten. Es wird dir aber bei der Auferstehung vergolten werden. Bei Matthäus: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als das Essen und der Leib mehr als die Kleidung? Über die Berufung von zwei Aposteln wird berichtet. Als Jesus dem Galiläischen Meer entlang wanderte, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, wie sie gerade ein Wurfnetz in den See warfen. Sie waren Fischer. Da sprach er: Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und gingen mit ihm. In zwei Matthäus-Perikopen wird die Bedingung der Nachfolge Christi dargelegt. Als Jesus die Menge um sich sah, gab er Weisung, ans andere Ufer überzufahren. Da trat ein Schriftgelehrter an ihn heran und sprach: Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte ihm: Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn hat aber nichts, wohin er sein Haupt legen könnte. Das zweite Ereignis: Da kam einer auf ihn zu und sprach: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erhalten? Er sprach zu ihm: Halte die Gebote. Da sagte der Jüngling zu ihm: Alle habe ich beobachtet. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? Wenn ja, gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann kannst du kommen und mir nachfolgen. Bei Markus wird der Bericht ergänzt. Über dieses Wort wurde jener traurig. Betrübt ging er weg, denn er besaß ein Vermögen. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es für Besitzende, in das Reich Gottes einzugehen. Weiter heißt es, die Jünger waren über seine Rede betroffen, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es für solche, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, das Reich Gottes zu betreten. Der mächtigste Siegesruf der Armut Christi heißt, selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Die innere Losgelöstheit der Seele Christi erfasste Paulus mit den Worten, das möchte ich euch sagen, Brüder, die Zeit ist beschränkt. Möchten also hinfort jene, die besitzen, so leben, als besäßen sie nichts. Die Weinenden so, als weinten sie nicht, und jene, die sich mit der Welt befassen, so, als machten sie keinen Gebrauch von ihr. In diesen schlichten, gelegentlich naiv einfach formulierten Sätzen der frohen Botschaft bricht eine neue Gesinnung durch, die für die ganze Zukunft der Menschheit einzig bestimmend sein wird. Seit diesem Durchbruch zur Haltung der geistigen Armut ist das Weltall nicht mehr das, was es war. Gottes Macht hat es ergriffen. Gott und Bettler. Was bedeutet die Armut Christi für unsere Existenz? Der neue, in Christus seinshaft begründete Mensch sollte versuchen, am Los der Armen teilzuhaben. Das Entscheidende der christlichen Existenz heißt, sich aufgeben wollen. Alles andere, sei es noch so groß, ist zweitrangig. Nur die innere Bereitschaft zur Armut, die Sehnsucht nach Selbsthingabe, die Offenheit eines liebenden Herzens zählt. Ein solcher Mensch will nicht viel fertig bringen. Im Grunde ist es ihm gleichgültig, ob ihm im Leben viel oder wenig gelingt. Er sucht nicht weit, denn er weiß, das Eigentliche ist das Nächste, der Nächste. Seine eigene Existenz, selbst wenn sie in Zeiten der Niedergeschlagenheit nur aus einer inneren Leere zu bestehen scheint, hat für ihn einen tieferen Sinn. Sie ist eine besondere Gnade Gottes für die anderen. Gott hat ihn von sich selbst, von seinem inneren Reichtum losgelöst, damit er allen seine Nähe schenken kann, den Bettlern, den Krüppeln, den Blinden und den Lahmen oder wie sie auch immer heißen. Gott hat ihn arm gemacht für die anderen. Freilich fragt er sich gelegentlich, wohin führt mich dieser unbegreifliche Gott? Wohin gehe ich? Was suche ich überhaupt in dieser Welt? Im Grunde weiß er aber, am Ende jeder Anstrengung, ihm nur seine eigene Armut als das Kostbarste übrig bleiben. Was wir wirklich besitzen, wenn wir am Ende unserer Existenz angelangt sind, ist nur unser Herz. Das heißt, unser Leid, unser Hoffen wollen, unsere durchgestandene Verzweiflung und unser Schrei nach Hilfe und Gnade. Alles andere gehört zur Welt, die einmal in der verzehrenden Liebe Gottes untergehen wird. Aus unseren Erfolgen kann nicht einmal Gott Himmel erschaffen. Sie werden zwar verwandelt, hineingehen in die ewige Vollendung, das Wesentliche entsteht aber in der Unbegreiflichkeit, in unserem Schmerz, in der Einsamkeit und im Leid, in der Entschlossenheit, mit den Weinenden zu weinen, uns mit den Frohen zu freuen, Anteil zu nehmen am Menschsein der anderen, in das Gewöhnliche hinunterzusteigen, das Graue des Alltags lieb zu haben, nicht mehr uns zu gehören. Darin erschafft sich eine neue Welt. Der Christ will im Lachen und im Weinen dem Nächsten nahe sein. Und wer mit dem Bruder lachen und weinen kann, ist schon ein Christ. Wie viel haben wir schon weggeschenkt? Nicht nur aus dem, was wir besitzen, sondern auch aus dem, was wir sind. Wir wurden immer ärmer dabei, aber darin den Gott unseres Herzens gefunden oder wenigstens erahnt. Nur die Armut vergeht nicht, weil sie Liebe heißt. Das Reiche hastet vorbei. Der Selbstgewisse bleibt nicht stehen, weder vor der Schönheit noch vor dem Leid. Der Lärm des Alltags beherrscht sein Leben, ist in seinem Wesen beheimatet. Die Armut hält aber inne. Sie kann stillstehen vor der Not der Kreatur. Die zarten Hände der Armut halten das Gewicht der Welt. Nur durch sie kann das Sein getröstet werden. Alles besitzen wollen ist zerstörerisch. Je mehr der Mensch in den äußeren Bereichen seiner Existenz Halt sucht, umso schneller entschwinden die Dinge aus seinen gierigen Händen. Nur der Arme kann das Leben wirklich besitzen, in der Haltung des Freilassens, in seiner uneigennützigen und nicht auf sich selbst zurückschauenden Gegenwart. Im Armen entsteht der wesenhafte Mensch, einer, der die Dinge wirklich versteht, weil er sie nicht begreifen will. Ein solcher Mensch erlebt das Glück der Dinge. Franz von Assisi lebte so. Etwas Absichtsloses, Scheuverhülltes und Keusches, etwas, das sich niemandem, keinem Menschen und keinem Ding aufdrängte, trug er in sich. Seine Armut war das Aug in Aug mit Gott. Aus dieser Haltung konnte und durfte er allen Geschöpfen sein Du sagen, Schwester Sonne, Bruder Feuer, Bruder Tod und Bruder Mensch. Die Armut im Geiste ist die innere Einstellung jener, die zwar die Güter der Welt besitzen, aber von ihnen nicht besessen werden. Die Forderung der gesinnungsmäßigen Loslösung des Herzens ist für alle Christen gültig und duldet keine Ausnahme. Erst sie befreit uns von uns selbst und macht uns zu größeren Herzenstaten fähig. Es ist wahr, wir haben vieles zu tun, viele Geschäfte zu erledigen, vielen Pflichten nachzukommen. Wir können uns immer entschuldigen, denn es gibt so viele dringende Dinge in unserem Leben. Der Mensch kann Gott immer sagen, halte mich für entschuldigt, ich habe etwas anderes zu tun. Man will vielleicht ein Landgut kaufen oder 5 Paar Ochsen. Man möchte eine Hochzeit feiern. Gott nimmt aber diese Entschuldigung nicht an, solange in unserer Umgebung jemand Unrecht erleidet, traurig ist, im Unglück lebt. Er ist nicht hart zu uns, aber ein wenig Wagnis verlangt er von seinen Freunden. Er will nicht, dass wir etwas Unerreichbares suchen. Er lebt ja im absoluten Geheimnis, so, dass wir ihn nie endgültig finden werden. Das Unbegreifbare ereignet sich für uns deshalb immer im Begreifbaren. Diese Spannung ein Leben lang, eine Ewigkeit lang auszuhalten, ist fast unerträglich. Deshalb ist unsere Seele oft traurig. Gott begreift es und will nicht, dass wir am Ende unseres Lebens ihm Großartiges entgegenbringen. Nur das, was wir sind. ein wenig Freude, viel Verzweiflung, Sehnsucht nach Liebe und unsere Freundschaft. Wir können Gott nichts schenken. Alles ist sein Eigentum. Dennoch will Gott in seiner Unbegreiflichkeit, dass wir ihn beschenken. Gott ist auf niemand angewiesen. Er ist vollkommen, so wie er ist, unabhängig von uns. Warum hat dann Gott uns überhaupt ins Leben gerufen? Die einzige Antwort, die gotteswürdig ist, heißt, weil er unsere Liebe braucht. Wie ist das möglich? Gott hat die Welt aus reiner Liebe erschaffen, denn er kann nichts anderes tun als das, was Liebe ist. Aus diesem letzten Grund, aus der Liebe, ist die Welt emporgestiegen. Aus einem Grund, der keine andere Begründung braucht. Von der Liebe, sagt aber Thomas von Aquin in seiner heiligen Intuition, dass sie selbstentäußernd ist. Bonum est diffusivum sui. Ein Mensch, der wirklich gut ist, der es mit dem Leben gut meint, verschenkt aus einem inneren Drang heraus sein Inneres. Sich verschenken, das Gehabte und Erworbene hingeben, das ist die wesentliche, das Wesen selbst bestimmende Eigenschaft des Guten. Wir stellen oft Gott die Frage, warum er uns erschaffen hat mit all der Not um uns herum, die wir täglich erleben. Der Mensch wird auf diese Frage nie eine Antwort finden. Wenn er nicht den Mut aufbringt, zuerst zu sagen, danke. Ich danke dir, mein Gott, dass du mich so erschaffen hast, wie ich bin. In manchen Augenblicken ist es schwer, dankbar zu sein für die eigene Existenz. Gelegentlich steht man am Rande der Verzweiflung. Dennoch müssen wir, wenn und indem wir Christen sind, sagen können, ich nehme mich selbst an, wie ich bin. Du, mein Gott, du hast mich hineingesenkt in das Sein. Um in dieser Welt durch meine Freundschaft und Güte etwas Neues zu erschaffen, die Welt höher zu heben, meinen Freunden in Not beizustehen. Das ist meine Aufgabe. Alles andere wird schon in deiner Liebe seine Lösung finden. Doch ist das nicht die ganze Wahrheit. Gott liebt uns noch mehr. Er hat uns auf eine persönliche Antwort hin erschaffen. Er bettelt um unsere Antwort, um unsere Liebe. Christus hat uns aufgesucht, an unserer Tür geklopft. Entsetzlich erschöpft und entkräftet war er dabei. In der Totenmesse der Kirche heißt es, Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit casus. Gott hat uns gesucht. Er wurde dabei so müde, dass er sich hinsetzen musste. In der Not des Kreuzes hat er uns erlöst. All das kann nicht umsonst gewesen sein. So saß er am Jakobsbrunnen in der glühenden Mittagshitze. Er hielt es aber aus, damit er jemandem, einer Sünderin, begegnen konnte. Gerade sie wollte er aufsuchen. Wenn wir aber sagen, dass Gott in Christus um unsere Liebe bettelt, dann behaupten wir zugleich, dass wir frei sind, seine Liebe zurückzuweisen. Gott kann uns nicht zwingen, ihm Liebe entgegenzubringen. Er steht gütig, verständnisvoll und wehrlos da. Er will uns nicht beeindrucken. Er will nur unsere Zuneigung, unsere Freiheit und unsere Liebe. Wenn ein Bettler einmal zurückgewiesen wird, kommt er gewöhnlich nie wieder. Christus kommt aber zurück. Er wird für alle von uns einmal wiederkommen in blendender Klarheit, im Tode. Aber auch dort in seiner Bettlergestalt. Gott hat uns zweimal erschaffen. Einmal als Seinsausdruck seiner überströmenden Liebe, das zweite Mal und eigentlich in seinem unerforschlichen Entschluss, seinen Sohn um unsere Liebe betteln zu lassen. Auch der Christ ist ein Bettler. Gott will von ihm, dass seine Liebe die Gestalt der Machtlosigkeit, der Demut und der Armut annehme. Selbst wenn man seine Liebe zurückweist, soll der Christ dem Du neue Gegenwart schenken, Möglichkeiten finden, dem anderen unauffällig Gutes anzutun. In welche Selbstlosigkeit führt uns Gott hinein?